Ja, der Sommer ist jetzt ziemlich vorbei. So die letzten Nachwehen haben wir noch. Manch einer oder eine oder auch verschiedene sind in Urlaub gewesen. Wir haben seit vielen Jahren mal wieder 9 Jahre haben wir festgestellt. Wir mussten erst überlegen, unsere Freunde besucht in Norwegen. Hätte gar nicht gedacht, dass so viel Zeit vergangen ist. Und vielleicht kennt ihr das, wenn du richtig gute Freunde hast und selbst wenn du sie lange nicht gesehen hast und triffst sie dann wieder, dann ist es so, als wenn es erst letzte Woche gewesen ist, dass man Tschüss gesagt hat. So war das. Das war richtig schön. Wir haben es genossen, unsere Freunde wiederzutreffen und wiederzusehen. Und ich denke gerne auch noch an die Zeit zurück. Außerdem, Kirsten und ich, ja, waren diesmal das erste Mal ohne Kinder, seitdem wir Kinder haben, in Norwegen gewesen. Früher waren wir sehr oft da. Dazu muss ich dazu sagen, ich habe 1,5 Jahre dort gelebt, deswegen habe ich da einen ganzen Schwung Freunde immer noch. Und deswegen ist es für mich auch gerade die Gegend, in der wir waren, wie nach Hause gekommen sein. Das ist einfach, es ist so schön in Norwegen. Also wenn ihr noch nicht da wart, es lohnt sich hinzufahren. Es ist ein traumhaft schönes Land. Wir sind viel wandern gewesen und haben auch viel Zeit mit unseren Freunden gehabt. Es gab aber auch einen Wermutstropfen. Die Freunde, bei denen wir übernachtet haben, ein paar Tage, die sind für mich besonders deswegen wichtig, besonders sie, also die Frau des Ehepaars, weil ohne sie wäre ich heute nicht in der Adventgemeinde. Die Geschichte werde ich euch ein andermal nochmal erzählen, wie es dazu gekommen ist, und zwar noch gar nicht so lang, das wird wahrscheinlich in meiner nächsten Predigt sein. Und die haben jetzt die Adventgemeinde verlassen. Und zwar nicht, weil sie nichts mehr mit Jesus zu tun haben wollen, sondern weil besonders aus seiner Sicht die Adventgemeinde total abgefallen ist und Götzendienst betreibt. Ich habe mich mit ihnen unterhalten, recht lange unterhalten. Wir haben viele Stunden zusammengesessen. Und es sind so Punkte, wo ich dachte, wow, was ist passiert? Zum Beispiel hat er mir gesagt, wenn ihr auf die Internetseite unseres Biblical Research Institutes geht, also das ist unsere offizielle Institution für Glaubensfragen, so sage ich es mal so, was die schreibt über Jesus, was heißt es eigentlich, dass Jesus Gottes Sohn ist, das halten sie für abgefallen. Dann gibt es die Frage, ich weiß nicht, ob ihr euch überhaupt jemals mit der Frage beschäftigt habt, welche Natur hatte Jesus? Die Natur Adams vor dem Sündenfall oder die Natur Adams nach dem Sündenfall? Wer hat sich schon mal mit der Frage beschäftigt? Das kann ich mir vorstellen, ja, aber ich glaube, die wenigsten werden sich mit dieser Frage beschäftigt haben. Und das Biblical Research Institute hat 2 Artikel veröffentlicht. Und in dem einen Artikel wird gesagt, das hat die Natur Adams vor dem Sündenfall und dem anderen danach. Und allein das Biblical Research Institute sagt, wir haben 2 Meinungen, die wir darstellen, sind sie schon abgefallen. Und damit ist die ganze Kirche abgefallen. Und es gab noch so ein paar mehr Dinge, wo ich dachte, was ist hier los? Und das hat mich ziemlich frustriert und mich dazu gebracht, dass ich über einen Bibeltext gestolpert bin, den ich gerne mit mir euch heute anschauen möchte. Und damit verbunden 2 Geschichten. Ich lade euch ein, Johannes 21 aufzuschlagen. Also Johannes Evangelium, 21. Kapitel. Das ist die letzte Begegnung, die Johannes beschreibt zwischen Jesus und den Jüngern. Und dass diese große Rede oder diese Frage, die Jesus Petrus stellt, liebst du mich? Und am Ende, nachdem er ihn 3-mal gefragt hat und ihm gesagt hat in Vers 19 oder Vers 18, da sagt er ihm, dass wenn er alt geworden ist, jemand anders seine Hände erstrecken wird, jemand anders wird ihn gürten und hinbringen, wo er nicht will, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen wird oder Jesus verherrlichen wird. Und dann, so Vers 19, und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus wandte sich nun um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte, Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als Petrus nun diesen sah, spricht er zu Jesus, was soll aber dieser? Also was ist denn mit dem hier? Und Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Das ist so ein bisschen komische Bibelstelle. Ja. Mich beschäftigt im Moment die Frage, warum stellt Petrus plötzlich diese Frage, nachdem er so viel mit Jesus erlebt hat? Und dann stellt er diese Frage, was ist denn da mit dem da? Ja, ihr habt gehört, folge mir nach. Und er so, aber da ist doch noch der da, was ist mit dem? Und dazu möchte ich mir ganz kurz im Überflug, ohne dass wir die Texte alle aufschlagen, was erfahren wir denn Petrus? Was ist Petrus für ein Typ im Johannesevangelium? Wir gucken mal nur, wie Johannes ihn beschreibt. Und das geht schon im ersten Kapitel los. Petrus ist der dritte Jünger, den Jesus hat. Sein Bruder Andreas macht ihn auf Jesus aufmerksam und bringt ihn zu Petrus hin. Und dann, als er bei Jesus ist, sagt Jesus zu Petrus, du bist Kephas, der Fels. Also hat ein besonderes Attribut für ihn. Dann kommt diese hochdramatische Geschichte am See Genezareth, nachdem Jesus 5 Brote und 2 Fische damit 5000 Leute satt gemacht hat und sie ihm hinterher fahren um den See Genezareth rum, und dann hält er diese komische Predigt, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat keinen Anteil an mir, und provoziert die Leute derartig, dass am Ende alle ihn verlassen, bis auf die 12. Und er dann die 12 fragt, und was mit euch, wollt ihr auch gehen? Und dann sagt Petrus, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt, dass du der Gesandte Gottes bist. Dann kommt die Geschichte, die wir zu jedem Abendmahl auch wieder hören. Das ist die Geschichte, wo Jesus beim letzten Abendmahl aufsteht, seinen Jüngern die Füße wäscht. Und als er bei Petrus ankommt, sagt Petrus, auf keinen Fall, nie und nimmer wäschst du mir die Füße. Dann erklärt ihm Jesus so ein bisschen, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Teil an mir. Und dann sagt er, dann alles, ja, Kopf und Hände und alles. Und Jesus sagt, du brauchst nicht mehr. Dann auch noch beim Abendmahl sagt Jesus, einer von euch wird mich verraten. Und Petrus ist derjenige, der die Initiative ergreift, um herauszufinden, wer es ist, der ihn verrät. Und gibt Johannes ein Signal, hier, sag mal, wer ist es? Dann sagt Jesus, dass kurz danach, dass er sein Leben lassen wird, also dass er sterben wird für sie, dass er verraten werden wird. Und Petrus sagt, ich gehe mit dir, wohin du auch willst. Und selbst wenn ich mein Leben für dich lassen würde, dann gehe ich mit dir mit. Voller Leidenschaft hier. Und als sie im Garten Gethsemane sind und Jesus wirklich verhaftet werden, ist der Einzige, der sein Schwert zückt, ist Petrus und haut auch noch zu und haut einem Diener ein Ohr ab. So voller Leidenschaft ist er für Jesus. Um dann wenig später, als Jesus dann das verhindert hat, dass es eskaliert und Jesus verhört wird, im Verhörhof Petrus Jesus 3-mal verrät. Als dann die Frauen kommen und die gute Nachricht bringen, Jesus ist auferstanden, rennt er zum Grab. Der Erste, der das Grab betritt. Und die letzte Sequenz, die haben wir hier und die wird sehr ausführlich erzählt über Petrus. Petrus scheint ziemlich frustriert gewesen zu sein und weiß nicht, was er machen soll. Und entscheidet sich noch mit 6 anderen Jüngern, also die überredet er und sagt, komm, lass uns zum See Genezareth gehen und fischen. In Computersprache nennt man sowas Default-Modus. Das heißt, ich falle in Vertrautes wieder zurück, was ich schon kann. Und das ist seins, wenn ich sonst nichts weiß, fischen weiß ich. Aber selbst das gelingt ihm nicht, es wird kein Fisch gefangen. Dann steht da plötzlich jemand am Ufer, als sie noch ungefähr 100 Meter entfernt sind, und sagt ihnen, habt ihr was gefangen? Wir haben nichts gefangen. Versucht doch nochmal das Netz auf der rechten Seite auszuwerfen, und sie ziehen den Fang ihres Lebens aus dem See Genezareth. Woraufhin dann Petrus erfährt, dass es Jesus ist, der am Ufer steht. Und als einziger von denen, die mit ihm sind, stürzt er sich ins Wasser, kann es nicht abwarten, dieses volle Boot an Land zu rudern, sondern schwimmt, wartet ans Ufer, um Jesus zu begegnen, um jeden Preis bei ihm zu sein. Und als Jesus fragt, was habt ihr gefangen, dann nimmt er dieses schwere Netz mit den 153 Fischen und zieht es bis zu Jesus ran, um ihm zu zeigen, was für einen Fang sie haben. Und ich denke dann, was dann passiert, das liest man auch, da wird Petrus auf einmal ganz still. Liebst du mich? Liebst du mich? Petrus, liebst du mich wirklich? 3-mal hört er das, und das macht ihn ganz traurig, weil ich denke, das wisst ihr, jedes Mal hat er sich erinnert daran, dass er 3-mal Jesus verraten hat. 3-mal hört er aber, das ist auch spannend, Weide meine Schafe, weide meine Lämmer, kümmere dich um meine Herde. Und dreimal hört er, hey, du hast zwar völlig versagt, aber ich vergebe dir. Und ich setze dich ein in eine wichtige Aufgabe in meiner Gemeinde. Und dann erfährt er etwas, was ich auch eben schon erzählt habe, über seinen Tod und hört ganz deutlich die Worte von Jesus, auch gerade angesichts dieser Dramatik, folge mir nach. Du hast zwar völlig im Keller gehangen, du hast Mist ohne Ende gebaut, aber Petrus, ist okay. Ich weiß, dass du mich liebst. Folge mir nach. Nach all diesem, was er gerade erlebt hat, warum jetzt plötzlich diese Frage, was ist mit dem da? Warum? Schauen wir uns an, was denn mit dem da ist. Dieser wird nicht mit Namen genannt, sondern das heißt, das ist der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und wir werden noch sehen, es gibt noch eine zweite Umschreibung für diesen Jünger, namenlosen Jünger, von dem sich aber alle einig sind, wer es ist, der andere Jünger. Es ist sehr wahrscheinlich eben der Schreiber Johannes dieses Buches und der jüngste von den Jüngern. Von dem erfahren wir nicht ganz so viel, aber auch interessante Sachen. Allein, dass er so heißt, der Jünger, den Jesus lieb hatte. Beim Abendmahl liegt er an Jesu Brust. Dazu muss man ein bisschen noch mal erklären. Lilly, weißt du, wie man früher sich zu Tisch begeben hat? Hast du eine Idee? Mhm. Wenn die Reicheren hatten Bänke, sonst hatten die so niedrige Tische und dann haben die auf Polstern an diesen Tischen gelegen. Genau. Also ich nehme mal an, dass Jesus keine Bänke gehabt hat, die werden auf Polstern auf Tischen gelegen. Aber du bist gut. Das heißt, man hat nicht so wie wir gesessen oder wie andere Kulturen, die knien oder dem Schneider sitzen, ist am Tisch, die haben gelegen. Natürlich mit dem Kopf zum Tisch und die Beine nach hinten. Und man hat meistens auf der linken Seite gelegen. Das heißt, wenn der Jünger, den Jesus lieb hatte, an der Brust Jesu lag, dann war er auf der rechten Seite. Das war der absolute Ehrenplatz. Das war der Platz, wo nur die engsten Freunde wirklich liegen durften. Sehr wahrscheinlich hat Judas links von Jesus gelegen, weil er ihm das Brot sofort gereicht hat. Und Petrus erfahren wir, dass er ja, steht in euren Übersetzungen im Johannes 13, dass er dem Jünger, den Jesus liebte, Zeichen gab. Also er gab Johannes Zeichen. Das heißt, er war wahrscheinlich ganz am anderen Ende des Tisches und wollte nicht rüberbrüllen, sondern frag ihn doch. Ja. Also Johannes so an dem wichtigsten Platz bei dem Abendessen, Petrus ganz hinten. Dann, ich habe ja gesagt, es gibt noch eine andere Bezeichnung, die sehr wahrscheinlich eben auch Johannes meint. Die wird nur im Johannesevangelium diese Geschichte erzählt. Petrus will ja in den Vorhof zum Verhör von Jesus. Und im Johannesevangelium 18 Kapitel steht, dass ein anderer Jünger bekannt war mit jemand von der Wache und der hat dafür gesorgt, dass Petrus in den Vorhof mit rein darf. Das heißt, Johannes hatte Beziehungen und für Petrus gesorgt, dass er dazu sein kommen konnte. Wisst ihr, was, Lilly, weißt du, was Johannes nicht gemacht hat, was Petrus gemacht hat in dieser Situation? Petrus hat Jesus verraten, dreimal. Von Johannes lesen wir nicht, dass er ihn verrät. Steht davon nichts. Dann kommt diese Geschichte, alle Jünger laufen davon. Und beim Kreuz sind eigentlich nur die Frauen, nur im Johannesevangelium erfahren wir, dass noch jemand da ist. Nämlich Johannes. Ist der einzige Jünger, der am Kreuz ist. Und der hört von Jesus, das ist jetzt deine Mutter und zu Johannes, das ist jetzt deine Mutter und Maria erfährt, das ist jetzt dein Sohn und er soll sich ab jetzt um sie kümmern. Ganz davon abgesehen, ich frage mich, wie Jesus das gemacht hat. Wenn ihr jemals irgendwo gelesen habt, was es heißt, ans Kreuz genagelt zu werden, ich möchte das nicht erleben in meinem Leben. Es ist so eine so grausame Hinrichtungsart, dass sie nachher im Römischen Reich abgeschafft worden ist. Die haben sie auch nicht eingeführt, sondern die haben einfach nur übernommen, was es gab im Oströmischen Reich. Und wie man so unter Schmerzen am Kreuz hängen kann und sich dann auch noch kümmert darum, dass die Mutter versorgt ist und also noch so ein Gespräch zu führen mit Mutter und besten Freund, das finde ich, also sprengt zu meinen Rahmen. Als dann, das ist noch eine Begebenheit, die wir erfahren, die Frauen eben kommen und mitteilen, Jesus ist auferstanden, rennt eben nicht nur Petrus zum Grab, sondern Petrus und Johannes, heißt es im Johannesevangelium. Und Johannes ist schneller, der ist als erster da. Aber aus Respekt vor Petrus wartet er und Petrus betritt dann als erster das Grab und sieht, dass das Grab leer ist. Von Johannes lesen wir aber was ganz Spannendes. Als er danach reintritt in das Grab, heißt es, er sah und glaubte. Die anderen, Vers 9, verstanden nicht. Johannes hat so eine enge Beziehung zu Jesus gehabt, dass er als einziger verstanden hat, was hier passiert. Und wenn wir dann in der Geschichte sind, zu Johannes 21, wo wir sind, wer erkennt denn, dass Jesus am Ufer steht? Johannes erkennt, dass Jesus am Ufer steht. Und Johannes sagt zu Petrus, schau mal, das ist der Herr. Und Petrus wird von Jesus aufgefordert, hatten wir, folge mir nach. Johannes, heißt es dort einfach, er folgte ihm nach. Er braucht nicht aufgefordert zu werden, sondern er geht einfach mit, völlig unaufgefordert. Was ist denn mit diesem, fragt Petrus den Jesus. Jesus reagiert damit, dass er sagt, also er geht auf die Frage ein, erstmal des Todes, er wird ein ganz anderes Schicksal als du haben. Warum ist Petrus diese Frage so wichtig? Wenn man sich ihn anschaut, also diese Geschichte des Petrus, das ist ja wirklich so ein Auf und Ab. Also Petrus ist so, der könnte gut Achterbahn fahren. Ja. Ich bin voll dabei mit Jesus und gehe bis auf die Spitze und stürze erstmal wieder vollkommen ab, um dann langsam wieder hochzukommen. Und es geht mal rauf und mal runter so. Johannes ist im Johannesevangelium der konstant geliebte Jünger, der einfach an Jesus dranbleibt. Und vielleicht könnte es sein, was den Petrus beschäftigt, bei mir fallen zumindest zwei Dinge ein. Vielleicht ist er neidisch. Ja. Ich habe hier bis zum Äußersten alles gegeben, fast verloren. Ja. Und ich habe mich angestrengt, ohne Gleichen, um mit Jesus sein zu können. Und habe sogar das Schwert gezogen und meins und Leben eingesetzt. Und der ist immer dein geliebter Jünger. Vielleicht ist er ja nicht so drauf. Vielleicht ist er halt auch einfach tatsächlich Sorge, macht sich Sorge um ihn. Was ist denn mit dem? Mir hast du ganz klar gesagt, was mich erwartet und was ist mit dem? Ich habe hier heute nochmal, könnt ihr das einigermaßen sehen, wenn ich die Herren ziehe, weil jetzt der Abendmahlstisch dazwischen steht. Ich will mal was kurz anmalen. Und das knüpft auch so ein bisschen an der Geschichte, mit der ich eingestiegen bin. Ich brauche nur die zwei Farben. Stellt euch vor, das sind die Christen oder die Adventisten. Also alle, die hier drin sind. Die gehören dazu. Und dann gibt es Leute, die sind hier außerhalb. Kann man das sehen? Auch von oben? Gut. Und das ist quasi so, wo wir sagen, wenn du das glaubst, wenn du das tust, wenn du dich so entschieden hast, dann gehörst du dazu. Also ich vermute mal, dass wir alle hier so unsere Namen mit da drin haben. Und wir versuchen halt immer, hier irgendwie nach draußen zu den Leuten zu kommen und sie zu überzeugen, dass es hier drinnen doch viel besser ist. Das ist das eine Modell von Gemeinde. Und vielleicht, so wie ich meinen Freund einschätze, wie ich das erlebt habe, der hat den Kreis etwas enger gezogen. Der hat gesagt, nee. Also die hier, die gehören noch nicht dazu, weil die glauben nicht richtig, sondern das ist richtig. Also wer hier das so glaubt, der ist erst derjenige oder diejenige, die dazugehört. Es gibt ein zweites Modell. Das ist Jesus. Also ist nur ein Symbol für Jesus, natürlich nicht Jesus. Und das sind alles Menschen. Und manche haben sich entschieden, dass sie diesen Ich folge mir nach, dass sie Jesus nachfolgen wollen. Das ist vielleicht hier, der da hinten, das ist der Schächer am Kreuz, der sagt, gedenke meiner, wenn du ins Paradies kommst. Ja. Und Jesus sagt, ich sage dir noch heute, ist nicht ganz, ja, bisschen sauberer. So, du wirst bei mir sein. Das hier, vielleicht ist auch jemand, der zwar ganz dicht dran ist an Jesus, aber gar nicht mit ihm gehen will. Der Pharisäer in dem Gleichnis. Oh, ich hier faste, verzehnte alles, faste zweimal die Woche. Und Jesus sagte, der Sünder ging gerechtfertigt, aber er nicht, der Pharisäer nicht. Und so gibt es Menschen, die Jesus nachfolgen. Es gibt vielleicht jemand, der gar nichts von Jesus weiß. Es gibt vielleicht jemand, der, keine Ahnung, Buddhist ist oder sonst irgendwas und so einen Weg zu versucht zu gehen. Wenn wir in die Bibel schauen, das ist das Modell, was Jesus sagt. Folge mir nach. Und das spielt keine Rolle, ob ich hier stehe, da stehe oder da hinten stehe, für Jesus, was die Nachfolge anbelangt, sondern es heißt erstmal einfach, folge mir nach. Petrus hat die Frage, ey, ich habe so viel mit dir erlebt, so viel, was meine Nachfolge anbelangt. Und dieser da, der hat eigentlich ja gar nichts groß gemacht, außer dass er ohne was zu tun von dir geliebt wird. Was ist denn jetzt mit diesem? Der entspricht gar nicht den Kriterien, die ich mit dir erlebe. Und Jesus sagt, das ist nicht das Modell, was ich mir vorstelle, sondern das ist das, was ich mir vorstelle. Ob der andere von links kommt, ob der andere weiter weg ist oder vielleicht dichter dran als du, ist nicht das Entscheidende. Er sagt, das geht dich nichts an, wenn du mir, Hauptsache folge du mir erstmal nach. Natürlich geht es uns in gewisser Hinsicht schon was an, aber ich bin nicht der Richter über dich oder du über mich, wo du bist in deiner Nachfolge von Jesus und ob du alles genauso machst und alles genauso erleben musst wie ich und alles genauso wahrnehmen musst. Das Entscheidende ist, folge mir nach und in der Nachfolge möchte ich vielleicht noch ergänzen, komme mir näher. Interessant ist, je näher wir kommen, desto ähnlicher werden wir. Aber von verschiedenen Seiten. Und was ich total spannend finde, um den Sack noch zuzubinden, auch zu dem, was wir heute machen. Also die Antwort, die Jesus Petrus, oder warum die Frage, die Petrus hat, ist, warum, was ist mit diesem anderen? Der ist nicht so wie ich. Und die Antwort, die Jesus gibt, also das ist Petrus' Frage hier, der ist ja gar nicht so in dem Kreis, wie ich mir das vorstelle. Und die Antwort, die Jesus gibt, es geht nicht darum, um Kreise, sondern es geht darum, nachzufolgen. Ist euch bewusst, dass das 21. Kapitel total viele Anspielungen ans Abendmahl hat? Da lesen wir am Anfang, dass, also überhaupt die ganze Session, wo es stattfindet, See Genezareth, kommen wir gleich noch zu. Da teilt Jesus, obwohl die Jünger den riesen Fang gemacht haben, Jesus hat schon gebratenen Fisch da und Brot und teilt ihnen das Brot und die Fische auch in der Reihenfolge aus. Wisst ihr, wo das im Johannesevangelium nochmal vorkommt? Genau, auch fast mit denselben Worten im Griechischen. In Johannes 6, bei der Brotvermehrung. Und Johannes 6 ist im Johannesevangelium das Kapitel des Abendmahls, wo es um das Abendmahl geht. Auch wenn das so gar nicht vorkommt, weil diese Aussage, nur wenn ihr mein Fleisch esst oder mein Blut trinkt, habt ihr Anteil an mir. Das wiederholt er ja mehrfach. Das sind ganz deutliche Anspielungen darauf, dass es ums Abendmahl geht, bei dem, was dort passiert ist. Und das findet eben auch am See Genezareth statt. Das heißt, wir haben durch diese Jesus teilt Brot und Fische aus, vermehrt vorher auf wundersame Art und Weise Fische. Jesus, das Ganze geschieht am See Genezareth und wir haben hier schon die ersten Anspielungen auf das Abendmahl. Dann wissen wir ja, dass kurz nach dem Abendmahl Petrus dreimal Jesus verleugnet. Hier wird Petrus dreimal von Jesus in die Liebe zurückgeholt und ihm ein Hirtenamt aufgetragen. In der großen Abendmahlspredigt von Jesus sagt er, ich bin der gute Hirte. Das heißt, er gibt diese Auftrag jetzt weiter an Petrus, auch eine Anspielung auf das Abendmahl. Dann in Johannes 6 hatten wir vorhin angeschaut, endet ja damit, was ist mit euch? Alle haben mich verlassen. Und Petrus sagt ja, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Das heißt, er sagt mit anderen Worten, ich folge dir nach. Und hier hört er wieder, folge mir nach. Und deutlicher geht es ja kaum noch, als Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich beim Abendessen an seine Brust gelehnt hatte. Und hier haben wir also den ganz deutlichen Hinweis noch zu diesem Abendmahl. Der Gedanke, der mir aus all dem wichtig geworden ist, das Abendmahl ist ein ganz besonderes Fest. Es geht nicht um drinnen und draußen, sondern es geht, folgst du Jesus nach oder nicht? Und wir sind unterschiedlich, wie wir Jesus nachfolgen. Und es kommt tatsächlich nicht darauf an, ob du von unten oder von links, rechts, oben, unten, wie weit du weg bist oder wie dicht du dran bist. Es geht darum, dass du Jesus nachfolgst. Und das Abendmahl ist das Gemeinschaftssymbol dessen, dass wir Jesus nachfolgen, auch in unserer Unterschiedlichkeit. In dieser Verbindung von Johannes 21, so viele Anspielungen zum Abendmahl und dieser Frage, was ist denn, du hast mir gesagt, folg mir nach, was denn mit diesem da, der folgt dir nicht so nach wie ich. Und Jesus sagt, darauf kommt es nicht an, folge mir nach. Und lass uns gemeinsam Jesus nachfolgen. Und das ist der Grund, warum ich beim Abendmahl auch immer wieder sage, und das betone ich diesmal schon an dieser Stelle, jeder ist eingeladen, daran teilzunehmen, der Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn und Erlöser erkennt. Und das wollen wir zusammen feiern, dass Jesus in dem Abendmahl unsere Gemeinschaft, also dass wir das lebendig leben, die gemeinsame Nachfolge, auch wenn wir unterschiedlich auf dem Weg zu Jesus sind und auf dem Weg mit Jesus. Aber das verbindet uns, der in der Mitte. Amen.